Also ich war jetzt tatsächlich einen Tag echt am Boden zerstört deswegen, weil es selten ist, dass ich mit dem, was ich mache, mal so rauskomme aus meiner Bubble. Und kaum komme ich aus meiner Bubble raus, sagt mir die Welt, Alter, das kannst du nicht erzählen.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Hallo, grüß dich. Oi, 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 oi. Du siehst ja aus wie ein Schmuckstück in der Museumsvitrine in Samt gehüllt.
Nee, genauso fühle ich mich auch, denn unser Aufnahmeprogramm hat hier irgendwie ein neues User-Interface und ich habe irgendwie erst mal 5 Minuten gebraucht zu verstehen, wo ich jetzt hier den lieben Mike reinlassen kann. Die technische Neuerung, die geht an Menschen wie mir auch nicht mehr spurlos vorbei.
Es ist nicht als Kreativer, ich habe da ja nicht so den Einblick zu den Leuten im Maschinenraum wie du.
Ja, dir wird alles vorbereitet, dir wird alles dargelegt und dann entscheidest du dich nur für das Instrumentarium, das man dir reicht, ne?
Ja, weil sonst gar nichts mehr kommt von mir. anders geht's einfach nicht mehr.
Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn du meine Tonspur dieses Mal nicht kaputt machst. Okay?
Ja, okay. Also falls der letzte Podcast ein bisschen komisch klang, Alex ist der Meinung, es war meine Schuld. Was nicht ganz unwahrscheinlich ist, ist aber noch nicht ganz geklärt.
Ja, das Skurrile ist ja, weil ich habe ja immer dasselbe Setup und es hat vorher und danach hat es halt funktioniert, ne? Und alles, was den Unterschied gemacht hat, war, dass Mike seine Finger da dran hatte.
Da kann ich dir nur die Trainerkarriere von Joachim Löw als deutschen Nationaltrainer ans Herz legen. Der hat nach seinem Weltmeistertitel auch alles so gemacht, wie es war. Und dann lief es trotzdem nicht mehr. Man steckt manchmal nicht drin. Ne? Deus ex machina. Weißt du nicht.
Dachte jetzt wegen in der Hand hatten, wegen Jogi Löws Griff in den Schritt. Aber okay.
Alter, wie du dich auskennst.
Und ich kenne mich nur mit den Boulevardskandalen von Dingen aus, ne? Da bin ich.
Das war ein Moment, wo du gesehen hast, wie perfekt austariert und psychologisch auch eingenordet dieser Mannschaftskader war, ne? Diese Situation haben die sofort eingefangen, indem die einfach Lukas Podolski bei der Pressekonferenz hingesetzt haben und der in seiner Art, wie halt Bundespoldi so ist, ja, ey, wir kratzen uns alle mal ein Eier, ne, so, überhaupt kein Problem, ne, und da war die Sache gegessen, ne, da hast du richtig gemerkt, okay, welche Charaktere haben die mitgenommen, für welche Situation, auch um medial reagieren zu können und so weiter, der hat rein fußballerisch zu der Zeit keine große Rolle mehr gespielt im Kader, war aber trotzdem einfach durch sein Standing und durch seinen Charakter, seine positiven Charaktereigenschaften für einen Fußballer, da trotzdem noch wichtig. Ne? Also das war schon krass, fand ich sehr beeindruckend. Ja.
Da ist Kommunikation genauso wichtig, wie den Ball zu bewegen mittlerweile. Weil absolut. Ich könnte mir vorstellen, dass den Fußballfan allgemein das komplett egal wäre, weil, hä? Was ist da die News? Und das ist dann so der Moment, wo dann so diese ganzen Journo-Menschen, die mit dem Sport gar nichts zu tun hatten, plötzlich, das ist eine News und sich das dementsprechend dann rumgetragen hat.
Absolut, absolut. Also das, ja klar, das interessiert dann natürlich auch Leute, die sich noch weniger für Fußball interessieren. Ne? Naja.
Sogar noch weniger als ich, das ist ja schon erstaunlich.
Ja, das ist
ja das gut. Heuschrecken sind das, Mike. Heuschrecken, die sich auf alles stürzen, was ein bisschen gut ist, uns kaputt machen, indem sie es mit solchen Schlagzeilen überbauen. Ne?
Ja. Ja. So funktionieren Medien. Herzlich willkommen. Und du bist mittendrin.
Naja, ich meine, meistens rege ich mich ja auch drüber auf. So. Weiß nicht, ach, es ist. Weißt du, ich habe heute. Für unsere Folge hier, ne, weil wir, also wir wollen ja eigentlich nicht so aktuell sein, weil wir schaffen es ja nicht. Und da dachte ich, ich guck einfach noch mal ganz grob so rein, was passiert ist. Mache einen Spiegel auf. Ne, also nicht den im
Spieglein,
Bad.
Spieglein an der Wand.
Ne, nicht den im Bad, auch wenn der auch keine guten Neuigkeiten für mich hat, in meiner ergraunten und zunehmend faltiger werdenden Präsenz. Ich mache den Spiegel auf und denke, es gibt nichts, was nicht in negativer Form dargestellt wird. Es ist wirklich alles ganz schrecklich. Und ich weiß nicht, wie man das auf Dauer aushält, ne? Oder ob ich vor einem Jahr oder so noch resilienter war und es einfach genauso alles geschrieben war, oder ob einfach alle jetzt frühmorgens erstmal eine Zitrone beißen, bevor sie aufstehen oder so. I don't know. Aber es ist irgendwie, ich kann es nicht mehr. Ich bin komplett fett ab.
Verstehe ich total. Ja, wie wir es im letzten Podcast schon hatten, ne? Angst ist halt das ultimative Clickbait, ne? Wenn du nicht das Gefühl hast nach der Überschrift, dass du den nächsten Tag nicht überleben wirst, wenn du diesen Artikel jetzt nicht liest oder diese News nicht konsumierst und du uninformiert den Weg zum Bunker nicht finden wirst, während alle anderen wissen, was los ist, dann brauchst du heutzutage keine Artikel mehr schreiben, ne, weil das nicht funktioniert. Also du kannst natürlich auch Newsfeeds dir komplett mit positiven News fluten lassen irgendwie, ne? Das geht ja auch, aber so ein mediales Heidi-Dai-Luftschloss, da fühlt man sich ja auch nicht wirklich gewappnet für den Alltag. Ne?
Das meine ich gar nicht. Ich meine, dass jede News irgendwie so maximal negativ rübergebracht wird. Also es ist nicht so dieses, wir informieren jetzt reißerisch über Gefahren, so, ne, so Bildniveau, sondern es ist sowas, ja, dann Person XY hat das und das gemacht und es ist scheiße. Oder das und das ist rausgekommen und es ist scheiße. Und der hat mit dem und dem sich getroffen und es ist scheiße. Alles ist immer scheiße. Und ich denke mir so, wie erträgt man das denn? Klar, ich beschäftige mich mit so Dinge, die wirklich scheiße sind, sowas wie Skandale, Nestle, so, ne? Aber wenn man jetzt so ein News-Magazin hat, wo man über von Buchreleases zu Politikertreffen Tag, Stunden, Minuten aktuell irgendwas berichtet, kann doch nicht immer alles nur scheiße sein. Das kann doch auch der Leser nicht mehr, das kann doch der Leser nicht ertragen.
Ja, na, es werden ja auch bei der Content-Erstellung werden ja auch Expertenmeinungen immer wichtiger, ne? Und ein Experte wirkt einfach kompetenter, wenn er im Negativen kritisieren kann. Da musst du einfach mal als Musiker einen neuen Song hochladen. Da gibt es dann von deinen Fans und von Leuten, die das gut finden, klar gibt es da 5 Bierschädel-Smileys und Metal, ne, als Kommentar oder so. Aber die Kommentare, die da wirklich was schreiben, das ist dann meistens negative Kritik, weil das auf irgendeine Art und Weise kompetenter wirkt, weil man das, was da gerade zur Debatte steht und offensichtlich in irgendeiner Weise relevant ist, wenn man das noch hinterdringen kann mit negativer Kritik und nicht im Sinne einer Verbesserung, aber da stecken ja eigentlich Verbesserungsmöglichkeiten drin, wenn man was Negatives irgendwie erkennt, dann erhöht einen selber das, indem man sich da negativ dazu einlässt. Ne? Deshalb sind ganz viele Diskursbeiträge, soweit es sowas überhaupt noch gibt, und analytische Beiträge und Papiere so negativ gefärbt. Ne? Von, boah, geil, hätte ich auch mal so gemacht, bin ich positiv neidisch. Kannst du dir medial heute nicht viel kaufen, das interessiert kein Schwein.
Ja. Ne? Also das beste Beispiel, da war gerade, deswegen komme ich jetzt gerade drauf, da war ein Artikel, wo ein Experte den Lesern erklärt, wie sie sicherstellen können, dass ihre negativen Bewertungen im Internet stehen bleiben und sie nicht quasi angefochten werden können. Das ist die Ebene an Negativität, die der Spiegel mittlerweile eingenommen hat.
Ja.
Mit Experten erklären, wie Negativität nachhaltig weiterverbreitet werden kann im Netz. Und ich denke mir so, fuck, das kein Wunder, dass hier irgendwie Totengräberstimmung ist in Deutschland mittlerweile. Wenn als ob das irgendwie so eine Volkskrankheit ist, die sich gerade schon wieder verbreitet, dass einfach alles immer nur düster ist.
Ja, das liegt auch noch am ausgehenden November, ne? Das ist ja nun mal der düsterste Monat, den du dir irgendwie denken kannst. Zusammen noch mit einem frostig klirrenden Januar, da kommt auch nie gute Laune auf, wenn dann noch die Autoversicherung abgebucht wird und sowas. ist auch immer ein scheiß Monat. Das ist im November mit Nieselregen, Schneeregenwetter dann noch gepaart irgendwie, und Weihnachten ist auch noch weit weg, und das ist immer der beschissenste Monat irgendwie.
Der beschissenste Monat ist Februar, Mike.
Ist es so? Okay, warum machen die Deutschen dann immer Revolution im November? Es scheint immer so ein Monat zu sein, wo das Maß dann voll ist. So, weißt du?
Ja, vielleicht, weil sie im Februar schon unterernährt sind, weil die Wintervorräte zur Neige gehen.
Ja.
Oder wer sollte denn im Februar noch eine Revolution machen, wenn er im November schon eine hatte?
Ja, ich wollte gerade sagen, das Februar ist wahrscheinlich so der Monat, wo der Wutschwung aus dem November dann endgültig aufgebraucht ist.
Beziehungsweise da ist halt nur noch Depression übrig, ne? Wenn du depressiv bist, machst du keine Revolution mehr.
Aber eigentlich ist Februar der schönste Wintermonat, ne? Auch wenn's
was?
Ja, also ich finde, das ist wahrscheinlich der schneesicherste Monat. Zumindest sind die meisten mitteldeutsche Skisportveranstaltungen so im Februar. Deswegen, ich mag den Februar sehr. Kann ich immer zum Skispringen gehen, Skilanglauf machen. Ein schöner, sonniger Wintertag im Februar ist doch herrlich.
Schön. Also bei mir ist da vermutlich einfach nichts mehr vom Vitamin D übrig und deswegen bin ich da, also da kannst du mich komplett vergessen. Ich überlege jetzt wirklich seit Jahren, den Februar einfach komplett im Ausland zu verbringen und nie klappt's. So, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe jetzt schon Kacklaune, bin gespannt, wie es im Februar aussieht.
Na super, kriegst du da noch mal ein kleines Hoch zu Weihnachten oder nervt dich die Zeit auch nur?
Naja, also ich meine, du wirst ja auch wissen, wie es ist. Man fährt von 23. bis zum 27. Dezember ja. Ah nee, ich meine, du hast Kinder. Wenn kommen ja Leute zu dir, ne?
Also so Leute in, wie soll ich sagen, in deinem Gesellschaftsregal mit der familiären Situation stelle ich mir vor, du machst nichts anderes als zu Weihnachten Verwandte besuchen, Kaffee trinken und deren Internetprobleme lösen zu Hause, oder?
Genau. Man fährt von Station zu Station. Halt.
Ja, okay, genau.
So zwei, aber zwei Stationen am Tag, ne? Also man ist dann zum Mittag dort und zum Abend dort.
Na klar, Familie von Partnerin oder Partner, Freund, Freundin, Ehefrau muss man ja auch noch mit abfrühstücken, ne? Klar.
Genau.
Naja, genau. Das ist dann hat man das Stollenbäuchlein zwischen den Feiertagen.
Du hattest gerade ein sehr niedliches Grinsen. Es war ein bisschen hämisch, aber
ich musste gerade dran denken, dass unser gemeinsamer Freund Martin mir einen veganen Stollen aus seiner Heimatbäckerei in Tille da besorgt hat. Ich musste gerade dran denken, da kam dieses Grinsen völlig unbewusst. Da freue ich mich jedes Jahr drauf, ja. Ansonsten, ja, klar. Also mit Kindern ist Weihnachten natürlich noch viel, viel mehr Stress. Ne? Also da tust du gut daran, jetzt nicht irgendwie Besinnlichkeit und leuchtende Kinderaugen zu erwarten. Da darf man nicht mit zu viel Erwartung reingehen.
Oh, ne? Ist das wirklich so, ja?
Es ist echt Nahkampf. Also das ist schon, wenn dann auch noch das Wetter kacke ist und so, die Kinder müssen eh nur bei irgendwelchen Kaffee-Familienkränzchen rumsitzen und ja, da muss man, manchmal ist auch schon hart für die Kids, ne? Da ist so, und dieser Geschenkerausch dann noch am Heiligabend oder am Morgen des 25., wie immer man das auch strickt familiär, das können die gar nicht alles aufnehmen, ne, was da an Geschenken über die Reihen prasselt, obwohl man jedes Jahr sagt, nee, wir schenken uns nichts zu viel oder wir schenken uns nichts und so, ne, trotzdem kommt die bucklige Verwandtschaft dann immer mit irgendwelchen Geschenken angerötelt. Ja, also steht nicht für Besinnlichkeit irgendwie. Wenn es an mir ginge, ich würde meine Family einpacken und würde das wahrscheinlich in einer Hütte im 2 Meter hohen Schnee in Lappland feiern.
Ja, das machst du. Also,
nee, du, sowas kann ich zum Beispiel meiner Mutter nicht antun oder.
Dann nehmen die doch mit.
Anderen Großeltern oder. Meine Mutter nach Lappland. Geile Idee. Das schlage ich ihr heute Nachmittag gleich mal vor.
Weiß nicht, also.
Gut, da weiß man auch nicht, ob. Ist da der Russe mittlerweile ein bisschen zu nah in Lappland?
Na, als ob das. Also, dann Russe in Lappland. Ein paar Meter weit kommt, da gibt es genug Leute mit Schnee im Mund, die dann ein Problem damit hätten.
Oh, alles da. Ja, gut, auf finnische Scharfschützen kann man sich verlassen. Ja, das. Die halten dir da den Rücken frei, auf jeden Fall. Jetzt so die Weihnachtsmarktzeit, das mag ich eigentlich ganz gern.
Warst du schon auf einem Weihnachtsmarkt?
Also nicht zum Konsumieren, bin aber schon, weil in Weimar in der Innenstadt ist ja quasi die Innenstadt der Weihnachtsmarkt und da muss man da ran vorbei, ne? Und
ach, du wurdest also genötigt, durch weihnachtsmärktliche Gefilde zu streichen.
Ja, also ich habe bestimmt den kompletten gebrannten Mandelgeruch alleine weggeschnüffelt am ersten Tag. Es ist schon ganz lustig. Ne? Aber wenn man so wie ich auf der dunklen Seite des BMI-Index lebt, ne, da versucht man schnell an solchen Hütten vorbeizukommen. Ne?
Ich habe mir Salzwedler Baumkuchen gekauft.
Oh, Alter, ey, das ist eine Sache. Veganer Baumkuchen, wenn es das nicht nur über irgendwelche verschlungenen, stets ausverkauften Internetkanäle gäbe, sondern so einfach available im Supermarkt oder so, wäre ich innerhalb von einer Woche in der Insulinpflicht. Da, safe. Da wäre ich geliefert. Aber richtig. Weil Baumkuchen, es ist wahrscheinlich das Geilste, was es gibt. Echt. Und hast du da eine Lieblingsmarke, weil du das jetzt die Herkunft so betont hast? Oder
nee, ist
das
was Besonderes? Also Salzwedler Baumkuchen ist tatsächlich was Besonderes. Das ist irgendwie der Baumkuchen. Ich bin da jetzt nur geinfluenced worden. Ja, ich wurde geinfluenced und mehr oder weniger genötigt, so ein Stück Baumkuchen zu kaufen. Denn Mike, du musst dir vorstellen, ein Ring Salzwedler Baumkuchen kostet 17 Euro.
Ein Ring.
Also du musst es dir vorstellen, wenn du jetzt so im Discounter oder was so einen Baumkuchen bekommst, dann ist das ja quasi, was weiß ich, wie viel, das wären umgerechnet so 4 Ringe übereinander, würde ich sagen. Ne? Also ja, okay. Wird ja geschichtet. So, und ein Ring, ich würde sagen, Höhe 5 Zentimeter kostet dann 17 Euro.
Alle Achtung.
Also das ist schon krass. Ich sehe jetzt auch den finanziellen Unterschied zu Aldi Baumkuchen nicht so.
Okay.
Also ich habe lange keinen Aldi Baumkuchen mehr gekauft, weil ich auch dieses BMI-Thema jetzt die letzten Jahre hatte und und mir nur gerade mal ein bisschen das genehmige, weil mein Vitamin-D-Haushalt verschwindend gering ist und ich quasi die Depression mit Schokolade vertreibe. Ja. Und deswegen kann ich es gerade nicht sagen, wo der Preis liegt. Ne? Also wäre ich jetzt Bundeskanzler und man würde mich fragen, wie viel kostet ein Baumkuchen, dann würde ich komplett versagen, weil ich würde sagen, 5-6 Euro und am Ende sind es mittlerweile 10, I don't know. So, ne? Vielleicht bin ich völlig von der Realität weg. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es dreimal so viel kosten sollte für die Verbesserung des Geschmacks. Das Doppelte sehe ich, aber nicht das Dreifache. So, da lege ich mich fest, Mike, das Dreifache ist Salzwedler Baumkuchen
also
nicht wert.
Also das ist wie beim Gitarrensound, ne? So die letzten 10% Qualität, das sind halt immer die teuersten. Mhm. Also Gitarrenverstärker und Gitarren, die so fast so geil klingen, kriegst du viel, viel günstiger, ne? Aber dann so dieses i-Tüpfelchen noch draufzusetzen an Genuss, an Qualität, das ist immer am teuersten, ne? Das ist dann nicht so billig.
Oder die 80-20-Regel, ne? Dieses, man macht quasi 80% Arbeit in 20% der Zeit und der Rest ist dann.
Also da ist auf jeden Fall was dran. Ich habe jetzt nebenbei gerade mal kurz bei der Stiftung Warentest geguckt. Da gibt es leider kein Baumkuchentest. Kein Baumkuchentest.
Nicht?
Allerdings wird schon vor 5 Jahren wurde vor einem knapp 8 Zentimeter hohen Baumkuchen gewarnt, dessen Verpackung aber 13 Zentimeter hoch ist.
Wow. Das ist ja Täuschung. Also.
Ja, aber so richtig, ne? Ich habe jetzt die Marke Warnung, den Discounter nicht dazu genannt, aber
Warnung vor dem Baumkuchen.
Aber Baumkuchen ist so eine Sache, wenn mich Leute fragen, was mir als Veganer fehlt, da ist das eine Sache, da würdest du mich schon kriegen.
Aber sprich, also, du kennst jetzt eigentlich auch seit 25 Jahren keinen Baumkuchen mehr.
Doch, 30 Jahre jetzt fast.
30.
Oh. Ne, sind schon 30, ja. Es gibt veganen Baumkuchen, aber der ist halt wirklich extrem selten, weil das, keine Ahnung, also scheinbar ist Ei so wichtig in dieser Rezeptur, dieser dünne Teig, also wenn der auch vor allem traditionell hergestellt werden soll, ne, auf so einem Drehding oder wieder da aufgekostet.
Das ist ja, genau, wenn du es traditionell machst, ist es ja auch super aufwendig. Deswegen kostet ja Salzwedler ja auch so viel. So, ne?
Ja, na klar.
Klar.
Ja, da ist jetzt nicht hier in irgendeiner chinesischen Baumkuchenpresse in Wuhan gemacht.
Das ist das Baumkuchen-Gulag.
Das Baumkuchen-Gulag. Ja,
das ist doch schon wieder titelverdächtig. Das ist doch titelverdächtig.
Oder die dunkle Seite des BMI.
Ja.
Aber das kann man ja vielleicht kombinieren in der Überschrift. Du bist ja talentiert für sowas.
Ich meine, es mag dir vielleicht aufgefallen sein, aber ich habe auch immer einen Alternativtitel dabei.
Was heißt also, als Unterschrift muss man wahrscheinlich, genau, ne, um noch mehr Content zu transportieren, aber da hast du dann die Hälfte der Leute, die mit der Überschrift in Kontakt kommen, wahrscheinlich trotzdem schon verloren, oder? Wie ist da deine Erfahrung so?
Ich habe überhaupt keine Erfahrung. Podcasts, keine Ahnung, das ist eine Blackbox, Mike. Du brauchst mir doch jetzt nicht erzählen, dass wir uns hier irgendwelche Gedanken wegen irgendwas machen.
Also, ich finde es so trotzdem interessant.
Nee, also, ich kann's dir gar nicht sagen, weil wir haben einfach zu wenig Zahlen. Bei YouTube weiß ich einfach, wenn es läuft und wenn nicht, kann ich es dir innerhalb von 5 Minuten sagen. So, beispielsweise habe ich es mit dem letzten Video verkackt. Das hat mir YouTube gesperrt. Einfach on the fly. Das war eins der erfolgreichsten Videos seit Jahren, würde ich sagen. Das hat innerhalb von anderthalb Tagen 330.000 Aufrufe gemacht. Okay. Und dann hat YouTube einen Stecker gezogen, weil es an einer Stelle halt um einen Selbstmord geht. YouTube ist da sehr sensibel. Und dann ist es quasi von 11.000 Views pro Stunde auf 1.000 runtergefallen und war tot.
Ach, und das wird dann nicht einfach gesperrt, sondern gedrosselt sozusagen.
Du hast
geghostet. Verschiedene Stufen.
So. Genau, es wird geghostet. Es gibt verschiedene Stufen der Ausspielung. Das heißt, also es wie so ein Wirbel. Es verstärkt sich immer nach oben. So, und dementsprechend dieses Video, das hätte 1 Million gemacht, safe. Gar keine Frage. Und es ist halt an dem Punkt aus diesem Wirbel rausgedroschen worden und landete dann halt auf dem Boden. So. Wie wenn du quasi in so einen Strudel gerätst, ne? Aber ja, also ich war jetzt tatsächlich einen Tag echt am Boden zerstört, deswegen, weil es selten ist, dass ich mit dem, was ich mache, mal so rauskomme aus meiner Bubble. Und kaum komme ich aus meiner Bubble raus, sagt mir die Welt, Alter, das kannst du nicht erzählen. Was? Das ist doch überhaupt nicht werbefreundlich, halt dein Maul. Was ist, also, das ist halt
du darfst Punkt, die ne? Leute deprimieren, aber nicht über Selbstmorde irgendwie aufklären oder berichten oder so. Ne? Du kannst den Leuten schlechte Laune machen mit deinen Videos, das wird konsumiert, das bringt Drehzahlen, darauf steht YouTube.
Aber wenn es um wirkliche Missstände geht, boah, nee, komm. Das
ist das nicht komplett von so einem Zensor abhängig zu, also mich würde interessieren, was Erich löst, ne? Der in seinem Buch, der vierte Zensor, ob das der fünfte oder sechste Zensor wäre, der schreibt da so über verschiedene Zensorenstufen in der damaligen DDR, ne? Unter anderem auch die eigene Schere im Kopf und so weiter. Und dann noch irgendwelche anderen Ebenen, die da drunter liegen vom Parteiapparat und Staatssicherheit und so weiter. Und dann ist da eben noch der Algorithmus, ne? Das ist ja
also am Ende des Tages ist das der einzige Zensor, weil dieser Algorithmus ist ja immer so fetischisiert. Ne? Also der Algorithmus ist ja am Ende das Nutzerverhalten der Menschen mal der politischen Interessen, die dort damit ausgedrückt werden. Ne? Also was möchte man, dass gezeigt wird oder was verbreitet wird und was nicht.
Aber da ist ja in deinem Fall der eine Faktor jetzt gerade völlig überbewertet, ne? Weil das Nutzerverhalten hätte das Video ja eigentlich nach oben gezogen.
Moment, das meine ich ja.
Ja.
Also die Plattform möchte Punkt X nicht und deswegen kommt, sobald Punkt X nicht eingehalten wird, der Hammer.
Ja, also so funktioniert doch Zensur, oder?
Ja, aber das ist ja noch sehr viel diffiziler, weil ja schon auf dem Weg zur Verbreitung alles von der Plattform kontrolliert wird. Der Algorithmus, der betrachtet ja verschiedene spezifische Punkte besonders und gewichtet die. Allein die Gewichtung ist ja schon relevant. Ne? Also das ist ja ein bisschen diffiziler als zu sagen, du darfst das nicht, du darfst das, sondern wenn du X machst, und Y eingehalten wird, kann Ergebnis Z dabei rauskommen. Wenn Y nicht eingehalten wird, wird Z nicht eintreten. Mhm. Also es sind also ganz viele Spezifika, die man überhaupt nicht durchsteigen kann, die dazu führen, dass auf der Plattform gewisse Inhalte sich bewegen. Mhm. Also diese Plattform, ohne es zu sagen, legt die Grundlage dafür, dass es nur das, aber nicht das gibt.
Genau.
So, und selbst wenn das genau den Anforderungen der Plattform entspricht, kann es trotzdem jederzeit sein, dass in der Dynamik etwas entsteht, was wiederum nicht gewollt ist von der Plattform und sie den Stecker zieht.
Willkommen im Verlagswesen der DDR. Anders lief das auch nicht.
Also wie gesagt, ich glaube trotz allem, dass es krasser ist als das.
Könnte sein, ja, aber das ist interessant, weil das, was du jetzt unbewusst geschildert hast, das würde man rein juristisch oder verfassungsrechtlich, ne, wobei da geht's ja um das Verhältnis vom Staat zum Bürger und nicht von privaten Unternehmen zu Bürgern, obwohl da ja auch eine unmittelbare Wirkung der Grundrechte ist. Das ist Vorzensur, das, was du beschrieben hast, ne? Also eine Zensur findet nicht statt in unserer Verfassung, meint ja nur, eine Vorzensur findet nicht statt. Eine Nachzensur gibt es natürlich, indem bestimmte jugendgefährdete Medien oder Schriften oder so auch verboten werden können, ne? Eine Nachzensur. Aber diese Vorzensur, wie zum Beispiel das Verlagswesen der DDR hatte, ne? Mit Lektoren, die da Sachen aussortieren, Verlage, die bestimmte Sachen nur veröffentlichen durften und dann noch Genehmigungsprozesse beim Parteisekretär waren und Kulturministern und was weiß ich und so weiter. Das ist ja jetzt eher so auf so eine technische Ebene dort eingenordet, ne, wo du auf einem bestimmten Grid erstmal operieren musst, um überhaupt zum Upload-Button zu kommen.
Ja.
Und da hast du dann aus einer anderen Zensurebene auch schon die Schere in deinem Kopf, ne, eben die Selbstzensur, dass du bestimmte Sachen, bestimmte Formate gar nicht machst, weil es entweder dann am Ende nicht knallt oder überhaupt nicht zugelassen wird.
Also ich muss ja sagen, mit dem, was ich mache, fahre ich ja hart an der Grenze von allem. Hm. Ne? Also manche Dinge, die, also eigentlich, wenn ich mich strikt auf gewisse, auf die Content-Richtlinien von YouTube verlasse, also wenn ich wirklich das machen würde, was da drin steht, könnte ich fast keins dieser Themen, die ich betrachte, betrachten. Mhm. Das funktioniert, weil ich das auf eine Art mache, wo es funktioniert.
Was haben die direkt zu Themenbetrachtungen Vorgaben oder nur zu einer Art und Weise, wie man rangeht? Und die Themen, die du betrachtest, kann man nur auf eine bestimmte Art und Weise betrachten und deshalb fallen sie eigentlich raus?
Nee, also alles fällt ja unter das Primat Werbefreundlichkeit. So, es geht ja um Werbefreundlichkeit. Hm. Und ich habe selten ein Thema, das werbefreundlich ist, Mike. Falls es dir aufgefallen sein könnte. und also selbst wenn du über...
Na, ist gut, klar, wenn du jetzt über Selbstmord irgendwie, wenn man das erwähnt, da ist es blöd, wenn dann Gillette-Rasierklingen-Werbung kommt oder sowas, ne?
Klar, also es gab mal, wann war das, 2017, gab es da mal einen Skandal, da war irgendein Dschihad-Video und davor kam Pepsi-Werbung.
Okay.
Und da hat YouTube auf einen Schlag so viel Kohle an Werbegeldern verloren, dass sie da einfach extrem hochgedreht haben, was die Anforderungen angeht. Mhm. Und jetzt ist es eigentlich so, dass alles, was ganz leicht verunsichernde Inhalte streift, schon problematisch sein könnte. Also schon alleine, wenn du sagst, also die politische Bewegung dort und dort mach das und das, selbst das ist schon problematisch. Also selbst da wäre es theoretisch schon an einem Punkt, wo du sagst, müsste ich jetzt eigentlich flaggen und dann ist klar, es wird nicht gut ausgespielt werden. Also weil nur das, was im höchsten Standard der Werbefreundlichkeit angelegt ist, wird auf YouTube verbreitet. Ne? Da ist der Kapitalismus zensierender als der Sozialismus. Selbstzensierender. Okay. Würde ich jetzt mal natürlich ein bisschen polemisch hier sagen.
Und in deinem Funkuniversum läuft da auch Werbung, ja?
Nein, aber nee. Die Plattform, du musst trotzdem, auch wenn du nicht monetarisierst, diese Selbstprüfung der einzelnen Videos durchführen.
Okay, also weil da gibt es keinen extra Algorithmus für euch, dazu zu sagen.
Nö, es ist sehr kompliziert. Also du lädst ein Video hoch, dann hast du 10 Kategorien, wo du einstufen musst, in welchem Härtegrad sich dein Video befindet. Und natürlich befindet sich's in allen immer in der niedrigsten Einstufungskategorie, die möglich anwählbar ist.
Die am meisten flutscht.
Die am meisten, na, es flutscht nur die unterste. Alle anderen flutschen gar nicht.
Okay.
Sollte da was nicht stimmen, dann kriegst du ein Problem. Weil dann vertraut dir YouTube nicht mehr. Und es gibt einen Score, den du da bekommst, was das Vertrauen angeht. So Three Strikes and You're Out ist ja grundsätzlich die YouTube, die amerikanische Lebensmentalität. Das ist, wenn du einen richtigen Strike kriegst, aber es gibt auch noch so Shadow Strikes, sage ich mal. Wenn du beispielsweise bei einer Einschätzung komplett daneben gehauen hast, dann kriegst du auf die Fresse von YouTube für die nächsten Uploads.
Ja, ja, okay.
So, und da wir gerade so ein Shadow, also ich habe noch nie sowas gekriegt, deswegen kann ich schlecht einschätzen, was die Konsequenzen sind, aber es könnte sein, dass die nächsten Videos einfach krass scheiße performen deswegen, weil YouTube sagt, dir vertrauen wir nicht mehr. Und deswegen setze ich gerade irgendwie Himmel und Hölle in Bewegung, um diese Einschätzung wieder loszuwerden. Weil sobald das veröffentlicht ist und du sowas reingedrückt bekommst, dann ist YouTube richtig gnetzig mit dir. Und das wäre jetzt vor allen Dingen, weil die letzten Wochen so gut gelaufen sind, es wäre eine Katastrophe. Also das, wie gesagt, deswegen, ich bin jetzt den ganzen Tag deprimiert gewesen, deswegen.
Alter, das ist ja exakt das, woran sich Kafka abgearbeitet hat. Ne? Dieses Kämpfen gegen einen unsichtbaren, alles von oben bestimmten Obermuckel. Irgendeine Macht, die da auf das eigene Wirken eingreift, ohne dass man überhaupt einen Draht, einen verlässlichen Kanal dahin hat. Ne? Das ist, muss man sich sowas ausliefern? Willst du nicht was anderes machen?
Was denn?
Könntest du auch Lehrer werden zum Beispiel, oder? Ist krass.
Im Vergleich zu TikTok ist das alles noch entspannt. Auf TikTok musst du halt wirklich falsche Worte für Dinge benutzen, die du eigentlich sagen willst, weil sobald ein Wort verwendet wird, das China nicht gefällt, ist die Reichweite komplett weg. Also das heißt, normalerweise, was weiß ich, machst du 20.000 Views und da machst du dann 3. Also bei YouTube ist es ja so, es kommt dann in so einen Modus, wo die Leute das finden müssen. Bei TikTok findet es halt keiner mehr. Also ja. das ist wirklich das Propagandaorgan schlechthin. Es ist unglaublich, wie effizient TikTok einfach wie die Steuerung ganzer Gesellschaften über diese Plattform funktionieren könnte, wenn man das möchte. In Klammern, ich glaube, das passiert sowieso schon. Und dass wir das alle irgendwie akzeptiert haben und das jetzt einfach normal ist und auch der Öffentlich-Rechtliche für diese Plattform produziert und so, ich halte es für komplett desaströs, aber am Ende des Tages rennt die Realität den Dystopien ja mittlerweile auch davon und von daher.
Ja, das glaube ich. Also alles nach allem, was ich über TikTok, es ist mir ein völliges Rätsel, warum das nicht sofort verboten wird. Also ich bin mir sicher, dass nach den nächsten ein oder zwei großen Menschheitskatastrophen, so von der Ausmaß des Ersten und Zweiten Weltkrieges oder irgendwie solche Sachen, wird dann die hoffentlich noch existente Menschheit darüber den Kopf schütteln, wie wir heute den Kopf schütteln, dass die früher Kokain und Heroin irgendwie in Cola reingeschmissen haben und als Hustenmittel verkauft und was weiß ich, so werden die den Kopf drüber schütteln, was wir medial einfach in die Röhre gestopft haben und unseren Kindern aufs Handy gebeamt. Also ganz im Ernst. Bin ich mal sicher, oder wie wir drüber lachen, dass die sich im alten Ägypten mit bleihaltigen Schminken bearbeitet haben und deshalb verrückt geworden sind. Das ist ja völliger Wahnsinn. Völliger Wahnsinn.
Ja.
Und jeder weiß es doch. Das ist ja wie Rauchen. Also Medienkonsum, das kommt mir heute vor wie Rauchen in 80er Jahren. Trotzdem gibt es noch Werbung dafür, obwohl eigentlich schon alle wissen, dass es scheiße ist.
Mike, das ist wie Baumkuchen essen. Du weißt, es ist nicht gut für dich, aber es ist geil. Und Kokain in der Cola, also
Ich trinke doch nicht mal Cola, geschweige denn von Kokain und Heroin. Aber Baumkuchen ist doch was Schöneres als ein Video, was irgendwie was negativ bewertet. Das haben wir ja auch gehört, dass es ja wirklich auch nur Gemecker ist, was wir da konsumieren. Nee,
was ich halt problematisch finde oder wo ich mich halt frage, wie geht das weiter? Ne? Also der Zustand, wie es vor 10 Jahren war, war ja so viel humaner und menschenfreundlicher, als er jetzt ist. Weil auch der Content sich seitdem verändert hat. Und wenn ich das jetzt in 10 Jahren weiterdenke, also ich denke mir die ganze Zeit nur so, Alex, halt durch, bis du genug Geld gesammelt hast, um dich irgendwo nach Schottland in so eine kleine Hütte auf dem äußeren Hybriden irgendwie abzuseilen, damit dir das alles am Arsch vorbeigehen kann, was da passiert. Mit jedem Jahr mehr ist im Hinterkopf eigentlich nur der Gedanke nach Exit. So, dass man den Exit aus diesem System dann machen kann und für den Rest des Lebens einem alle mal am Arsch lecken können.
Aber wozu brauchst du dazu so viel Geld? Also es leben ja in Hütten.
Was heißt denn so viel Geld, Mike? Hä? Was heißt denn so viel Geld? Überhaupt Geld. Guck mal, der große Immobilienunternehmer Mike Weichert. Oh,
Alter, der Fadu wird jetzt wieder gesungen. Ja. Nee, aber ich sag nur, weil es leben ja auf den äußeren Hybriden in irgendwelchen Hütten auch Leute, die überhaupt nicht reich sind oder ehemalige Medienunternehmer. Deswegen verstehe ich immer nicht, warum Leute denken, okay, sie müssen mit 1 Million aussteigen, um ein armes, einfaches Leben am Strand führen zu können. Das kann man doch auch machen, wenn man arm ist.
Naja, ich will jetzt auch kein armes, einfaches Leben führen. Also, das,
ach so.
Also, das ist ja...
Naja, also mein, jetzt kommen wir doch, jetzt gehen wir doch der
also
Sache
ich,
auf den Grund.
Ich arbeite mich doch jetzt hier nicht halb tot, damit ich dann am Ende dort stehe, wo ich auch wäre, wenn ich mich nicht halb tot
gearbeitet hätte. Die Hütte soll von außen scheiße aussehen, aber von innen dann schon...
Na, ich brauche schon einen Bunker drunter. Also,
ich wollte gerade sagen, die soll dann schon aussehen wie ein Karlsbader Edelkurhotel, ne, von innen.
Oder? Oh Gott, nee, Himmel, oh. Das ist, also das finde ich grässlich tatsächlich. Karlsbad, also außen sehr schön, aber die Hotels drin, die sind alle schon sehr geschmacklos. Ich meine, das Pub, das geht, aber das ist schon alles sehr übertrieben für Russen gebaut.
Na, so. Okay. Also dein Exitplan wäre äußere Hybriden?
Nein, irgendwo, weißt
was
du...
Was ist das überhaupt? Ist das eine Inselgruppe, ja?
Ja, ja. Das ist quasi so diese... Wie beschreibt man es?
Also gehören die Shetland-Inseln dazu, oder? Nee. Da oben stelle ich mir das vor. Kann, irgendwo.
Ja, ja, das ist da oben. Okay. Ich weiß nicht, ob die jetzt rein geografisch dazugerechnet werden. Es kann schon.
Aber da hätte ich es mir jetzt vorgestellt.
Aber ich glaube, die gehören nicht dazu. Ich glaube, die sind nochmal einzeln, aber da ist es quasi. Also du hast quasi Schottland ist zu Ende und dann hast du dann diese Inselgruppen.
Es ist aber schon echt weit oben.
Also, ja, ja, weit weg.
Ja, aber... Warum nicht?
Da nervt dich halt auch keiner. Also da ist es, glaube ich, wirklich scheißegal, was im Rest Europas passiert. Da kommt einfach keiner vorbei. Warum?
Ja, wenn dich jemand nervt, dessen Leiche findet man da auch nicht. Von daher ist das ja...
Ja, ich bin auch ein großer Fan von Simon Beckett. So diese ganzen Krimi-Geschichten spielen ja irgendwie so im rauen britischen Outback.
Oh, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also in Sachen Krimi habe ich nur eine frühkindliche Bildung von Derek und dann ein bisschen Tatort. Aber ansonsten bin ich nicht so der Krimi-Mensch.
Der hat quasi eine Reihe über einen Forensiker geschrieben. Das hatte irgendwie, weiß ich nicht, das hatte irgendwie so einen ganz seltsamen Charme. Die Bücher habe ich alle verschlungen.
Wann? In deiner Jugend oder?
Naja, ist ja noch nicht so lange her, ne? Weiß ich nicht,
wenn man dich so erzählen hört.
Wann kam das erste raus? Kann schon sein, vor 15 Jahren so?
Naja, siehst
oder
du.
Oder vielleicht noch nicht so lang?
Siehst du mal, dauert nicht mehr lange, dann erzählst du von Ereignissen, die 20, 25 Jahre her sind. Und da geht's nicht ums Essen im Kindergarten.
Ich habe ja schon meine Biografie geschrieben, was soll da noch kommen, ne?
Ja, was soll da? Da darf ja nichts mehr kommen, du musst ja wieder eine schreiben.
Ach du Scheiße.
Wie läuft's mit dem Buch? Bist du da noch unterwegs?
Nee, ach, gar keine Zeit. Nö, ach du, ja. 7 Wochen Bestsellerliste.
Naja, warum nicht?
Ja, es ist jetzt nicht der durchschlagende Erfolg, dass ich mich
Ist jetzt nicht Darm mit Scham, ne, oder so, aber.
Es wird jetzt nicht verfilmt werden oder so, ne? Schade.
Noch schade. Nicht. Du weißt ja nicht, was noch kommt. Zu welchen Höhen du dich noch aufschwingen wirst.
Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass ich mir nicht mehr denke, morgen ist es vorbei, aber es kann doch jederzeit übermorgen vorbei sein. Von daher.
Es kann jederzeit übermorgen vorbei sein. Also kann übermorgen quasi jederzeit sein. Das ist paradox.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich weiß, dieser ich weiß nicht, ob es eine Existenzangst ist. Das ist so dieses, ich weiß zu viel, um entspannt zu sein. Du hast Kinder. Ein Umstand, den ich mir sowieso nur vorstellen könnte, wenn ich spontan einen Privatjet besteigen und den Kontinent verlassen könnte irgendwie, so vom Sicherheitsgrad. Wie machst du Zukunft mit dir aus?
Also das hat sie mit den Kindern natürlich überhaupt nicht leichter gemacht, ne? Also wer, keine Ahnung, würde ich hier in meiner WG-Bude sitzen, misanthropischen Black Metal hören, hätte keine Familie.
Geil.
Oder irgendwas.
Klingt gut.
Dann wäre mir die Welt im Prinzip eigentlich scheißegal, ne? Also da hätte ich wahrscheinlich so eine, das soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen, aber da hätte ich, glaube ich, die Attitüde, dass da mein eigenes Schicksal, das wäre mir, glaube ich, relativ humpe irgendwie, ne? Aber man hat ja dann doch einen Haufen Verantwortung, wenn man Kinder in die Welt gesetzt hat. Und dann ist dieses sich selber gar nicht so wichtig zu nehmen im Verlauf der eigenen Biografie oder im Lauf der Welt oder irgendwie, das bekommt dann natürlich eine ganz andere Bedeutung, ne? weil du eben Verantwortung hast. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, also rein von der mentalen Belastung, was die Zukunftsperspektive angeht, beneide ich oft Leute, die keine Kinder haben und sich dagegen entschieden haben, keine Kinder zu haben. Da gibt es Momente, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil man keine Ahnung, also gibt ja diese 68er Sprüche der Null-Bock-Generation, ne? Hättest du mich gefragt, ob ich auf die Welt kommen wollte, ich hätte da Nein gesagt. Leute, die ihren Eltern böse waren, weil sie sozusagen gezeugt wurden. Das waren natürlich andere Konflikte, die da ausverhandelt wurden, aber man weiß halt wirklich nicht, was man den Kindern damit an Freude und Leid im weiteren Leben antut, ne? Aber das ist dann natürlich die andere Seite. Es ist auch ein Haufen Freude damit verbunden, ne? Es gibt einen Haufen Momente, die das auch wieder aufwiegen, ne? Die dir das aus dem Kopf wegblasen. Und wenn ich sehe, was ich heute, also ne, will mir jetzt nicht auf die Schultern klopfen oder so, aber das ist ja ein Familienverbünden so, dass man da zusammenhält, was ich heute auch für eine Hilfe für meine Mutter zum Beispiel bin, dann würde ich mich freuen, wenn man so ein Verhältnis dann auch zu seinen eigenen Kindern hat und sich darauf verlassen kann und dass einem geholfen wird und so weiter. Das sind schon auch Sicherheiten, die in dem kompletten Chaos der Welt auch einen Kreis schaffen, der dir Sicherheit geben kann. Ne? Natürlich nicht, wenn dir die Welt komplett im Dritten Weltkrieg um die Ohren fliegt und so. Da sind Kinder auf der Flucht und so weiter. Natürlich nicht die Joker-Karte. Ne? Das ist klar. Aber trotzdem ist es in diesem Chaos der auflösenden Welt, gehen ja auch viele Leute gerade mental diesen Weg des Biedermeier, sich aufs Innere zu besinnen, auf den eigenen familiären Kreis und sich dort die Sicherheit zu suchen und finden da auch einen Sinn, einen Kern, auch der auch viel Wahrheit hat, worauf es eigentlich ankommt. Genauso wird es bei dir wahrscheinlich Momente geben, ich schätze das so ein, du bist felsenfest davon überzeugt und dir ganz sicher und das ist auch völlig okay so, dass du mal keine Kinder haben willst und vielleicht kommt dir aber trotzdem ab und zu mal der Gedanke, naja, vielleicht habe ich später ja doch mal ein paar Momente, wo das eigentlich ganz cool wäre, das überwiegt das andere nicht, aber ne, solche Momente hat man und genauso habe ich das auch, dass ich denke, Mensch, ey, manche Leute, wie heute früh beim Anziehen für die Schule oder so, da haben andere Leute einen leichteren Start in den Tag, ne, als wenn du zwei Kinder hast. Ist manchmal so. Ne?
Ich finde eine Sache, die du zwischendurch gesagt hast, noch sehr erwähnenswert, und zwar dieser Aspekt des Verschwindens dieser Familie als erste Bastion sozusagen. Ne? Mhm. Also und da sind wir ja bei so einer Forderung, die ja auch von weit rechts irgendwie immer gestellt wird, die ich aber durchaus relevant finde, weil dieses Verschwinden der Familie als wichtigster Kern der Gesellschaft, das macht natürlich wahnsinnig viel, jetzt so kulturell, aber auch so gesamtgesellschaftlich aus. Mhm. Und ich finde, das ist keine Verbesserung zum Positiven, ganz im Gegenteil. Also was das an Belastung auf vielen Ebenen mit sich bringt, für die Einzelperson, aber auch für die Gesellschaft, schon alleine was sozusagen das Aufziehen von Kindern, aber auch das Hüten von Älteren angeht. Ne? Das sind ja Aufgaben, die normalerweise familienintern stattgefunden haben und die wir jetzt externalisiert haben, wo wir die Gesellschaft sozusagen in die Haftung genommen haben und sich darum zu kümmern, weil die Einzelperson das nicht mehr leisten kann oder die Paare das nicht mehr leisten können in ihrer vollen Ausschöpfung der Arbeitskraft sozusagen. Ne? Und diese moderne Form der Lebensführung. Ich bin da noch nicht final zum Abschluss gekommen, ob das eine Befreiung ist oder irgendwo kapitalistische Propaganda.
Der Kapitalismus lügt ja nicht nur, ne? Da lügt ja auch manchmal die Wahrheit. Er benutzt ja auch manchmal wahre Aspekte, um nicht hehre Ziele zu verfolgen, ne? Mhm. Und umgedreht manchmal auch Lügen, um hehre Ziele zu verfolgen. Ne? Wie das Rentensystem ist zum Beispiel so eine Lüge. Ne? Wenn man das jetzt mal ein bisschen aktueller betrachten will. Also gebe ich dir absolut recht. Und das verursacht bei mir auch immer Halskratzen, dass diese intakte Familienidylle, das ist natürlich das Geschäftsmodell von Populisten. Ne? Dass an solche Gefühle appelliert wird, an das schöne Gestern, an die Heimlichkeit. Und ich habe schon immer gesagt, dass auch zum Beispiel der Erfolg von AfD und BSW, dass das für viele Leute auch einfach jenseits vom Politischen einfach ein Coming-of-Age-Aspekt ist. Ne?
Ja, ja.
Dass die sich einfach nach einer Zeit sehnen, die jetzt in ihrem beschissenen Erwachsenenalter, wo sie sich um jede Versicherung, um jedes Jobinterview, um jede E-Mail, die reinkommt, selber kümmern müssen, weil Mama und Papa nicht mehr da sind und Onkel Heiner und Tante Hilde auch nicht mehr mithelfen. Wo sie an vorderster Front stehen, in Familienverbünden, in Firmenkonstrukten und so weiter, in Vereinszusammenhängen und wo sie die Altvorderen sind und die Leistung erbringen müssen und für andere Schläge und Tritte abfangen müssen, dass die sich nach diesem Schutzmantel zurücksehen. Und da kann ich mich natürlich mit Gelaber ganz leicht aufsetzen und irgendwelche Schuldgründe dafür finden, warum es nicht mehr so schön ist und Perspektiven aufmachen, wie das dieses heimliche Gefühl der Wolldecke aus Glück, in die ich mich einmummeln kann, wieder zurückkommen könnte. Das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Mechanismus, glaube ich. Ne? Und so wird es aber nicht sein. Ne? So wird es nicht sein, weil viele Leute einfach noch in der Gesellschaft rumlaufen in einem Alter, für das sie biologisch gar nicht mehr vorgesehen sind. Mm. Ne? Und da müssen sie trotzdem irgendeine Rolle finden als Konsumenten und Produzenten. Und das ist ja das, was die moderne Gesellschaft ausmacht, dass es einfach nicht drauf ankommt, okay, wann haben wir biologisch ausgedient, ne? Sondern einfach gesellschaftlich schon einige Jahrhunderte diesen Schritt vollzogen haben, dass wir darüber hinwegsehen. Und das ist ja das, was eigentlich die Deformation im Biologischen des Menschen, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir Affen sind, die in Raketen fliegen. Ne?
Ja, aber dass sozusagen auch die Zeit nach hinten gebraucht wird, weil die Zeit zwischendrin nicht so nutzbar ist. Also ich habe gerade so dran gedacht, ich hatte mal eine Freundin im Allgäu, mit der war ich ein paar Jahre zusammen und die hatten so eine, im Grunde kann man ja sagen, eine Alm, weil es war über 1000 Meter über Null. Ab 1000 Meter, da habe ich mich immer mit ihr gestritten, ob man das so sagen kann. Das hat es immer wahnsinnig gemacht, aber es stimmt, rein von der, also rein vom Wort darf man das sagen. Jedenfalls so ein altes Hofgebäude und wenn ich da dann mal ein paar Wochen da war, dann war das so, man steht halt früh auf und heizt den Ofen an und dann fährt man nach Kempten, um da frisches Brot zu holen. So. Und dann ist es einfach, es war einfach wirklich so eine Idylle. Man ist mit dem Hund rausgegangen, frische Bergluft, Alpenpanorama. Es war wirklich, wie man sich das so in so einem konservativen Traum vorstellt.
Ist jetzt nicht, als ob du Brötchen an der Tanke in Halle Neustadt holst, ne?
Naja, so. Es ist halt schon wirklich was ganz anderes, ne? wenn du da einfach in diesem Umfeld da unterwegs bist und es dann einfach auch wirklich gute, handgemachte Bäckerkunst ist. Und es ist wirklich wie so ein konservativer Traum gewesen. Das war natürlich nicht realistisch, weil es war eine Zeit, in der ich konkret nicht meiner Arbeit nachgehen konnte, aber ich könnte mir das in diesem Umfeld ja einrichten. So. Und Menschen könnten sich dieses so eine Art Leben einrichten, wenn sie nicht durch die Anforderungen der modernen Welt die Zeit dazu gar nicht mehr hätten. So, also dieses Leben in so einem Kontext geht ja gar nicht mehr. Du kannst dich ja gar nicht um diese Welt oder diese Familie oder dieses Drumherum kümmern, außer wenn du ganz harte Abstriche machst auf der anderen Seite. Und da, weißt du, da bin ich so am Überlegen, würde ich einen anderen Weg wählen und würde ich auch was anderes gut finden, wenn nicht die Notwendigkeit mich dorthin treiben würde. Also das fand ich im Gespräch mit Leuten jetzt auf meiner Buchtour ganz interessant, diese Hustle-Culture, wie man das heutzutage ja sagt. Mir war nicht so bewusst, steht in meinem Buch so drin und viele haben gesagt, ja krass, das ist genau das, was ich auch erlebt habe, dass man einfach rennt, arbeitet, strebt, weil man vor allen Dingen hier im Osten aus dem Nichts ja irgendwie kommt und sich eine sichere Bank irgendwie bauen muss erstmal. Weil man eben nicht dieses Erbe erwartet, das irgendwie alle anderen bekommen. Jetzt rein statistisch gesehen, oder?
Ja, ja, ja.
Und dass das einfach auch ganz viel macht. Ne? Ich kann mir das zeitlich nicht leisten, Kinder zu haben. Ich kann es mir monetär nicht leisten, eine Familie zu gründen. Das ist, also ich glaube, 50% meiner Entscheidung ist genau dieser Gedanke.
Verstehe ich total. Ich meine, die Geburtenrate in Deutschland kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja, ne?
Also nicht mal nur, was kostet ein Kind, sondern was kostet ein Kind an Zeit, die ich nicht arbeiten kann.
Ja.
Also das ist für mich nicht leistbar. Also das ist wirklich ein ganz relevanter Punkt. Und es ist nicht so, dass ich mit dieser Vorstellung von, ich lebe auf dem Land, in dieser viel ruhigeren Abfolge von Dingen, ne, dass man sich auf die Familie und auf das konzentrieren kann, ist es nicht so, dass ich das nicht attraktiv finde, aber es ist so weit weg von den Notwendigkeiten, in denen ich mich befinde, dass es nicht vorstellbar ist. Also vielleicht ist das eine Vision, die mit 40 denkbar ist, aber mit 40 brauchst du auch nicht mehr anfangen. Also das ist dann auch einfach, irgendwann sind die Messen auch gesungen. Und dann kommt ja auch noch dazu, das Umfeld existiert ja nicht. So ein Umfeld, klar, die Vorstellung, man zieht einfach irgendwo hin und dann ist das so, man hat ja auch einen Ort, von dem man kommt und dort ist man irgendwie eingewoben, aber wenn man diesen Ort nicht hat, weil dieser Ort so nie existiert hat, ja, weil die Menschen, die diesen Ort ausgemacht haben, weggegangen sind und uns da diese Verbindung nie gab, dann ist man schon irgendwo auch ein bisschen inkompatibel für so eine Zukunftsvorstellung. So, und also das sind so diese verschiedenen Gedanken. Das ist jetzt mal ganz schön tief reingegangen.
Aber kann ich nachvollziehen. Das verstehe. Also das trifft in gewisser Weise auf mein Leben. Aber ich bin ja auch erst mit Ende 30 Vater geworden. Ne? Also wir haben diese Hustle-Kultur, die du meinst, die habe ich eher so unbewusst gemacht und dabei halt einen Haufen Glück gehabt, ne, dass das irgendwie mit der Band immer weiter nach oben ging und ich jetzt nicht ganz dumm in der Birne bin und das Studium dann auch noch auf die Kette gekriegt habe und dann nicht nur alles auf eine Karte setzen musste mit der Musik. Wir hatten mal ein T-Shirt gehabt, da stand hinten drauf, even if you win the rat race, you're still a rat. So aufs Englische übersetzt, ne? Wenn du da aus dem Hamsterrad irgendwie rauskommst, da bist du trotzdem irgendwie immer noch ein Nagetier. Oder auch wer gegen den Strom schwimmt, schwimmt im Strom, ne? Ist auch so ein Spruch. Also irgendwie funktionierst du dann zwar in einer Anti-Attitüde, aber trotzdem innerhalb dieser Gegebenheiten. Ne? Und da auszubrechen, ist wahnsinnig schwer. Und wenn ich mir überlege, mit dem Problem, die ich als Anfang Ende 20-Jähriger hatte und der geistigen Reife, die ich da hatte, hätte ich da Kinder gehabt, wäre ich, glaube ich, nicht so ein guter Vater, wie ich jetzt bin. Ne? Also nicht, dass ein besserer Vater bin ich jetzt, als ich damals wäre. Ob ich ein guter bin, das müssen andere entscheiden. Aber das ist halt, das ist wirklich das Ding. Und andererseits kenne ich so viele glückliche Kinder, die über ihre Eltern nichts kommen lassen und auch zurecht, und wo ich genau weiß, deren Eltern, die haben sich über all das nie eine Waffel gemacht. Ne? Mhm. Das ist einfach passiert, die haben das einfach gemacht und es hat auch irgendwie funktioniert. Ne? Das kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie man selber gestrickt ist, also wo man herkommt. Das hat ganz viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Ne? Denn was Höchstpersönlicheres als die Entscheidung, Kinder zu haben oder nicht, kann man sich ja kaum denken. Ne? Und insofern, dass da auch immer noch in Deutschland der Staat rein regulieren muss, finde ich auch ein Unding. Ne? Deswegen.
Ja, das war jetzt ganz schön tief.
Das war ganz schön tief, ja. Das war übrigens, als vor zwei oder drei Podcasts hattest du mich ja gefragt, wie ich den Tag der Deutschen Einheit verbracht habe. Und da fiel mir noch dazu ein, ich hatte ein Gespräch, da wurde ich auch gefragt, ob ich den Tag irgendwie feiere. Ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, na, was soll ich denn da feiern? Die Wiedereinführung der Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen oder was gibt's an dem Tag denn irgendwie zu feiern? So als Jurist, ne, muss man sich überlegen, es war in der DDR schon lange abgeschafft, wurde mit der Wiedervereinigung, mit der Einführung des StGB auf einmal wieder strafbar, ne? Der unsägliche Paragraph 218. Und da siehst du dann auf dem Gesicht deines Gegenübers Nachdenklichkeit, die da eigentlich völlig fehl am Platz ist in so einer Jubelstimmung. Ne? Aber macht Spaß, da manchmal so eine Bombe hinzuschmeißen, dann in so eine Besinnlichkeit. Ja, ist halt ist eine adäquate Antwort eines Ossis auf so eine provokante Frage, ob man diesen Tag denn feiert. So ist es. Ja, also ich habe ja so durch die Zeilen gehört, so ganz hart ist die Anti-Kinder-Front nicht mehr, wie es bei dir vor zwei, drei Jahren war.
Naja, was? Das ändert ja trotzdem nichts.
Ne? Ja.
Naja, also das ist ja, ne, wie geht das alles hier weiter? Das ist ja alles miteinander verknüpft.
Also ich denk oft drüber nach, ob die Welt halt wirklich so viel beschissener ist, als sie früher war. Oder ob man das dadurch, wie ich das vorhin geschildert habe, dass man jetzt halt wirklich an der Frontlinie steht in seinem Erwachsenensein und alles viel, viel mehr mitkriegt und durch diese mediale Fokussierung das nicht auch ein Stück weit nur so scheint. Ne? Denn es war ja auch in 80er, 90er, 2000er Jahren in der Welt nicht alles cool.
Nö, ich glaube, der Welt an und für sich geht es sehr viel besser als vor 20 Jahren. Nur Westeuropa geht es nicht mehr so gut wie vor 20 Jahren.
Okay, das könnte sein, ja, gebe ich dir recht. Also zum Beispiel Vergleich von China vor 30 Jahren und heute fällt sicherlich anders aus als im Vergleich in Deutschland. Ja, okay, das ist ein interessanter Aspekt. Da gebe ich dir recht, dass man realisiert, dass Deutschland echt auf dem absteigenden Ast wird. Ne? Dass Deutschland innerhalb Europas sowas werden könnte, wie Portugal in 80er Jahren war.
Also ich weiß nicht, ob es so krass wäre. Also das denke ich jetzt nicht, Mike. Ich meine, wenn wir uns die wirtschaftliche Situation der Bundesrepublik anschauen, dann war das ja schon Jahrzehnte auf Tönern Füßen von einer Möglichkeit zur nächsten irgendwie gehangelt. Dass dieses Wirtschaften in der BRD nicht nachhaltig war, das war ja augenscheinlich.
Das komplette Ausbrennen und Aufschleißverfahren von Technologien, die noch irgendwie Gewinn bringen und das halt einfach irgendwie zu konservieren und so lange wie möglich mit Vollgas zu fahren, um noch alles irgendwie rauszuholen und dabei jegliche Innovation und Investitionen vor allem in die Zukunft wegzulassen. Ne? Das ist doch also eigentlich das Prinzip.
Also am Ende kann man zusammenfassen, Westdeutschland hatte ein wirtschaftliches Wachstum, weil erstens Know-how und Geldmittel und Unternehmer vom Osten in den Westen migriert sind. Es ist eine Anschubfinanzierung durch die USA und die Integration in den internationalen Markt innerhalb von kürzester Zeit gab. Dann Arbeitsmigration aus Geringlohnländern und quasi Gefängnisarbeit in der DDR. Was den Wohlstand, den Breiten finanziert hat. Dann sozusagen Integration von Produktionsmärkten in der sogenannten Dritten Welt, was die Produktionskosten halt low gehalten hat, ohne währenddessen Innovationen im großen Maße zu haben. Und jetzt gibt's halt einfach keine Möglichkeit mehr, die Leute auszubeuten, die man ausgebeutet hat, und einen Absatzmarkt zu haben für die Produkte, die man nur selber liefern kann, weil eben diese ausbeuterisch behandelten Regionen jetzt selber produzieren können. So, man hat sich halt komplett überflüssig gemacht, weil man immer nur auf den größten Profit gesehen hat und nicht auf nachhaltige Reinvestitionen, weil es immer von selbst gelaufen ist, weil man sich immer günstig sozusagen die Marge schönrechnen konnte. Und ja, also, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg so krass floriert hat, ist mehr oder weniger irgendwie, weiß ich nicht, ein Zufall gewesen. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass wir wahnsinnig genial sind oder totale Überflieger. Das waren einfach nur taktisch günstig genutzte Möglichkeiten und Situationen, und die gibt's einfach nicht mehr.
Also, wir waren vorm Zweiten Weltkrieg, war Deutschland auf jeden Fall genialer als nach dem Weltkrieg, ne? Was jetzt Wissenschaft und Kultur angeht. Da brauchen wir ja nicht drüber reden.
Naja, klar, auch das Space Race war im Grunde ein Kampf zwischen deutschen Wissenschaftlern. Die einen auf der einen, die einen auf der anderen Seite. Das ist ja mittlerweile historisch auch mehr oder weniger belegt so.
Obwohl man von Braun gegen Manfred von Ardenne.
So, es sozusagen, ist, ja. Wirklich, ist wirklich krass, wie man diesen Nährboden von Wissenschaft und Kultur so nachhaltig salzen konnte.
Oh, diesen Boden salzen, jetzt wird's biblisch. Ja, aber gebe ich dir absolut recht. Also, denkst du, dass diese Scheißstimmung, die in Deutschland herrscht, die ja auch unseren Bundeskanzler so aufregt, dass man überhaupt nicht sieht, was er alles Gutes macht, sondern nur am Meckern ist, der deutsche Michel, dass es auch so ein bisschen Katerstimmung ist, dass die Leute merken, okay, die diese Industrien ohne Rücksicht auf das Schicksal des deutschen Volkes, die nehmen jetzt einfach ihren Gewinn vom Pokertisch, sagen Tschüss, ihr Loser, und machen sich in der untergehenden Welt irgendwo ein schönes Leben, tun ihre Produktionsstätten sonst wohin verlagern. Und die Leute, die da an diese Erzählung geglaubt haben, dass, wenn es den Reichen gut geht, auch immer genug für die anderen vom Tisch runterfällt.
Ja, Mike, wir brauchen einfach wieder ein paar Kolonien, dann wird es wieder besser.
Okay.
Möchtest
du das noch irgendwie relativiert, die Aussage?
Ja, du, also wie gesagt, das Wirtschaftsmodell Europas ist, glaube ich, einfach Geschichte ohne die Ausbeutung anderer Nationen. Hat viele Jahrhunderte funktioniert. Guck dir Frankreich an, guck dir Großbritannien an, was da noch übrig ist von der Grandessa. Fußte alles auf Übersee.
Die haben natürlich auch noch auch im politischen System so 10, 15 Jahre Degeneration Vorsprung vor Deutschland, ne? Da sieht man erstmal, also das ist ja vielen Leuten überhaupt nicht bewusst. Ich als Frankophiler verfolge das ja ein bisschen, also diese unfassbare systematische Krise, in der das französische politische System steckt, ne? Das ist ja im Prinzip eigentlich nicht mehr regierbar. Dort ist die Geschichte der Demokratie im demokratischen, zentralistischen Systems Frankreichs ist eigentlich zu Ende erzählt.
Ne? Aber auch nicht erst jetzt.
Also wird es Napoleon noch geben, wäre das jetzt genau der Zeitpunkt, wo der wieder auf der Fläche erscheinen würde.
Ich bin ehrlicherweise erstaunt, dass es sich dahingehend noch nichts entwickelt hat. Weil das kann man ja nicht langfristig nicht hinnehmen eigentlich, diese Unregierbarkeit. Nee, aber was ich interessant fände als Ansatz, vielleicht denke ich da auch nochmal auf einem Video drauf rum, ist, dass der Staat einfach auch keine Rolle mehr spielt in einer Welt globaler Eliten und deswegen dieser Reichtum, den nationale Unternehmer sozusagen gebracht haben in anderer Zeit, und mit nationalen Unternehmern meine ich auch die East India Trading Company, die ja auch zur Mehrung des britischen Empires maßgeblich beigetragen hat, dass das nicht mehr da ist und der Reichtum sich sozusagen nur noch privat oder in großen Megacorps orientiert. Und da sind wir ja im Grunde auch auf der Cyberpunk-Traditionslinie. Ne? Also das Verschwinden der Bedeutung von Ländern und der Anstieg der Bedeutung von Megakonzernen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist ein unumkehrbarer Prozess.
Absolut, aber da ist ja auch schon seit, wie will man das beschreiben, seit Einführung der Montanunion, die dann zur EG, die dann zur EU wurde, also als dieses Denken startete, Multinational Corporations, Genocide of the Starving Nations, haben Napalm Death schon in den 80er Jahren gesungen. Und ist einfach so. Also ich bin mir sicher, in 30 Jahren ist die Fußball-Weltmeisterschaft Tesla gegen Nike das Finale. Ne? Das spielt nicht mehr Argentinien gegen England oder irgendwie so.
Ich würde Veto einlegen, dass Tesla da mitspielt, aber...
ja, okay, gut. Aber verstehst, was ich meine. Ne? Also das ist, gebe ich dir völlig recht. Und das ist ja auch das Paradoxe, dass Nationalismen, ne, und nationale Rückbesinnung als Herrschafts- und Machtergreifungsinstrument für solche multinationalen Bestrebungen benutzt wird. Ne? Mhm. Also die AfD powert multinationale Kooperation, Firmen, Corporations und benutzt dazu aber diesen Nationaldünkel. Und das ist schon interessant. Ne?
Das ist sinister. Und im Grunde ist Nationalismus vergleichbar mit dem Wunsch zu einer intakten Familie mit einem Häuschen auf dem Land. Es ist einfach, wie du es vorhin schon gesagt hast, man wünscht sich in eine Zeit zurück, die so nicht mehr 1:1 umsetzbar ist auf die heutige Zeit. Und es ist ein Coming of Age. Es ist eine Coming of Age Geschichte irgendwie. Ja, so, weil man erkennt, in welcher Welt man eigentlich gerade lebt. Ne? Und der Prozess ist meines Erachtens unumkehrbar. Und was wir uns hier einbilden, der politische Kampf, den wir führen, ich glaube, der ist komplett egal. Zu der Erkenntnis bin ich gekommen, weil ich meine, guck dir an, die Politik, die gemacht wird, ist dieselbe, ob es ein Habeck ist oder ob es eine Reiche ist. Am Ende des Tages sind wir getrieben vom Markt und den Anforderungen des Marktes. Und wir können uns dem nicht verweigern, vor allen Dingen nicht als Exportnation. Es ist völlig egal, ob jetzt die AfD regiert, ob die Grünen regieren. Es ist alles völlig egal, Mike. Am Ende des Tages wird genau das passieren, was der Markt diktiert.
Ja, nur dass Märkte eben nicht wie die FDP es predigt, funktionieren und sozusagen perfekt sind, sondern dass Märkte eben fehlerhaft sind. Ne? Und die Gruppen, die da hinten runterfallen, die haben dann ein ganz großes Problem.
Stopp, der Markt ist perfekt. Die Frage ist nur, bilde ich mir ein, dass der Markt für mich perfekt sein soll?
Ja, es haben Leute einen Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen, dass sie nachgewiesen haben, dass Märkte eben nicht perfekt funktionieren. Also dieses Angebot-Nachfrage-Dogma, das ist völliger Quatsch.
Wieso? Nö, Moment, stopp, die Perspektive spielt eine Rolle. Der Markt reguliert sich, aber das bedeutet ja nicht, dass er das in einem guten, für den Menschen guten Maß tut, genauso wie sich die Erde reguliert.
Also wenn du jetzt sagst, dass Maschinen für Maschinen handeln, dann funktioniert ein Markt. Ja, da
genau. Ja. Das ist wie jetzt mit globaler Erwärmung oder was auch immer jetzt sozusagen als nächstes kommt, wenn der Salzgehalt im Atlantik zu gering wird, etc. Ne? Die Erde schüttelt uns ab und danach funktioniert sie wieder. Oder beziehungsweise sie funktioniert, während sie uns abschüttelt. Das mag für uns nicht gut sein, aber ja, es ist halt die natürliche Reaktion. Hm. Genauso wie der Markt halt vielleicht dazu führt, dass in einem Land eine Hungersnot ausbricht und alle sterben. Dann funktioniert der Markt halt so, wie er funktioniert. Er funktioniert vielleicht nicht gut für die Leute, die dann verrecken, aber so ist das halt. So, und ich finde diese Humanisierung von solchen Systemen, also dem Versuch, dass dem eine menschliche Ethik anzudichten, finde ich halt, das ist die fehlerhafte Prämisse. Es ist eine Maschine und die führt zu einem Ergebnis. Genau wie die Welt auch nur, die Erde auch nur eine Maschine ist. Man hat eine Aktion und das führt zu einer Reaktion.
Wahrscheinlich bin ich da naiv, aber ich finde, es kann keine Alternative dazu geben, als Märkte im Sinne der Menschlichkeit zu manipulieren. Also weiß ich nicht, weil was soll da die Alternative sein?
Ich glaube, es ist Hybris zu denken, dass man das kann. Ich glaube, es sind viel zu viele Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen, als dass, also ich glaube, wenn wir denken, wir machen etwas zum Positiven, dann beeinflussen wir es vielleicht so, dass es für uns positiv ist, weil wir gar nicht einschätzen können, was auf der anderen Seite der Erde das für negative Konsequenzen hat.
Ja, aber warum machst du dann mit Absicht keine Videos, die maximal erfolgreich sein könnten? Du adaptierst doch dein Handeln auf deinem Markt auch beeinflusst durch andere Faktoren, weil du was anders machen willst. Du reagierst
ja, weil ich
nicht rein auf die Marktnachfrage.
Ja, naja, stimmt nicht, weil das, was ich mache, macht ja sonst keiner. Also ich bin ja erfolgreich mit dem, was ich mache. Wenn ich was anderes machen würde, was alle anderen machen, vielleicht wäre ich dann nicht erfolgreich. Also es ist ja, weißt du, am Ende des Tages weiß ich ja gar nicht, warum ich so reagiere, weil der Markt mich an eine Position gesetzt hat, wo es jetzt funktioniert. Ja,
du hast dich aber gerade über das Nicht-Funktionieren vorhin ausgelassen.
Nein, der Markt funktioniert, nur halt nicht unbedingt für mich oder für die Menschen in Europa oder für Menschen allgemein. Aber irgendwas passiert. Und es gibt Ergebnisse.
Ja, irgendwas passiert immer, klar. Aber ich tue mich schwer, da die komplette Menschheit rauszurechnen und das so als Naturgesetz zu sehen. So als chemische, naturwissenschaftliche Reaktion. Also solange ich dabei bin, möchte ich, dass der Markt ein bisschen menschlicher funktioniert. Ne? Also wenn das dann irgendwann mal Matrix-mäßig läuft oder so, dann können die Maschinen von mir aus machen, was sie wollen. Dann ist es wahrscheinlich eh zu spät.
Ja, im übertragenen Sinne läuft es doch so. Jetzt schon.
Wir sind da auf jeden Fall viel, viel weiter, als man sich eingestehen will. Ja, auch vor sich selber, weil das macht wirklich Angst. Ne? Das ist schon klar. Und man merkt ja selber, also mit meinem Salonbolschewisten-Gequatsche irgendwie, ich muss trotzdem ganz viele Kompromisse eingehen, um in der Gesellschaft klarzukommen. Und das ist ja auch eine Reaktion auf den Markt.
Weißt du, 35 Millionen Deutsche benutzen Payback, ne? Hm. Payback trackt nicht nur, wer du bist, was du kaufst, sondern wann du was kaufst, wo du was kaufst, wie lange es dauert, dass du etwas Spezifisches kaufst, wie du auf Rabattaktionen reagierst. Hm. Also jede erdenkliche Information, die mit dem Einkaufen und dem Konsum und der Bewegung deiner Person im Raum zu tun hat. Hm. Das heißt, sie können rausfinden, in welchem Zyklus welcher Teil der Bevölkerung was wie nachfragt und wie jeder Einzelne auf welchen Reiz von außen reagiert, was den Kaufimpuls beeinflusst. Hm. Hättest du gedacht, dass Payback so krass jemand beeinflussen kann, dass er sagen kann, ich gebe dieser konkreten Person jetzt so und so viel Prozent Rabatt, dass er am Ende des Jahres mit 50% mehr Umsatz für den Markt verlässt?
Dass das schon so eine persönliche Treffsicherheit hat, überrascht mich ein bisschen, aber dass das denkbar ist, das dachte ich schon. Ja.
Also die haben es im Makro unsere Gesellschaft quasi geklont, wenn man das jetzt mal sagen, ne, also als Datensatz und verstehen, wie wir als Ameisen uns sozusagen bewegen. Und das ist viel, viel krass regelbasierter, als wir denken.
Das
und wir mit unserem Gefühl, individuell zu sein, unterliegen da einem großen Missverständnis, weil wir mit kleinsten Manipulationen, wie beispielsweise eben dieses hier, heute hast du 10% Rabatt auf Wurst in dem und dem Markt, schon genau das tun, was wir dann halt tun.
Ja, interessant, also das greift aber natürlich auch an, ja, das ist ja fast auch die Grenze zwischen Neurologie und Philosophie, ne? Diese Frage nach der Freiheit des Willens. Ne, da gibt es ja in den letzten Jahren Erkenntnisse, die eigentlich jeden Strafrechtler erschaudern lassen müssten und dazu veranlassen müssten, alles zu hinterfragen, was im allgemeinen Teil unseres Strafgesetzbuches steht. Ne? Weil da wird ja ganz speziell auf den Vorsatz, ne, auf das persönliche Wissen und Wollen abgestellt, ne? Und wenn da irgendwie neurologisch sich immer mehr rauskristallisiert, dass dieser freie Wille eigentlich fast nur eine Illusion ist und es so eine strukturelle Determination von Handlungsweisen und Entscheidungen schon gibt und Leute sich schon neurologisch nachweisbaren Experimenten im Gehirn entschieden haben, bevor ihnen bewusst ist, dass sie sich entschieden haben, dann fällt so viel in ein Kartenhaus zusammen und wird dann in eine allgemeingültige Struktur gepresst, das macht echt Angst, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Und ich muss auch echt aufpassen, dass ich da nicht immer in ein Rabbit Hole springe, wenn ich solche Artikel sehe, weil dann kriege ich echt Beklemmung, wenn man sowas liest. Ne?
Und ich glaube nicht, dass wir da im Strafrecht schon bei der Weisheit letzten Schluss sind, weil es hat sich ja immer etwas entwickelt, die letzten Jahrhunderte, also wird sich das die nächsten Jahrhunderte auch weiterentwickeln, wenn die
Absolut,
Erkenntnisse
also vor 250 Jahren waren wir noch auf dem Stand, okay, wenn die Frau jetzt da wieder lebend aus der Tränke hochkommt, dann ist er halt keine Hexe. Wenn der unter der Folter das gesteht oder wenn er es aushält, das war der Stand der Wissenschaft vor 400 Jahren, vor 200 Jahren,
Moment, vor 100 Jahren. Moment, da muss ich jetzt auch mal kurz reingrätschen, weil ich gerade 60 Seiten zum Thema Hexenverfolgung geschrieben habe. Das ist so nicht ganz korrekt, weil, was weiß ich, 900 war man auf dem Stand, dass Hexen nicht existieren, sondern dass das Einbildungen sind und man die dafür sozusagen rügen darf, dass sie sich solcher Fantasien hingeben, aber dass sie ansonsten nicht disziplinarisch zu behandeln sind. Ne? Also das ist kein Stand der Wissenschaft gewesen, sondern das war ein Wahnsinn, der sich theologisch aufgeladen verbreitet hat aufgrund von
Theologie ist keine Wissenschaft was?
Nein, es ist keine Wissenschaft. Also die Antwort kennst du. Nein, das ist
Alter, das gesamte Bistum Magdeburg ist gerade auf dem Weg zu dir.
Das ist in Ordnung. die Grundlage, also die Entwicklung dieses Glaubens basiert ja auf der Entwicklung der Vorstellung von Dämonologie und wie Dämonen sozusagen agieren, ne? Entwickelt von vor allen Dingen zwei großen Kirchenvätern im Verlauf von mehreren Jahrhunderten. Und also der heilige Augustinus, der ist auch jahrhundertelang im kanonischen Recht ignoriert worden für diese Vorstellung dieser ganzen Dämonentheorie. Und erst Thomas von Aquin hat das sozusagen in den Bereich gehoben, dass es strafrechtlich wahrgenommen werden kann, weil die Verbindung von einer ketzerischen Tätigkeit und einer hexenden Tätigkeit durch diese Dämonen- oder Teufelsbuhlschaft hergestellt werden konnte. Und das wurde dann auch nur deswegen umgesetzt, weil die Inquisition nach 100 Jahren Wirkens in Südfrankreich nichts mehr zu tun hatte, weil die nämlich 1432 den letzten Albigenser-Asketen verbrannt haben und dann sich dachten, was machen wir denn jetzt? Und dann sozusagen direkt von der Heretikerverbrennung zur Hexenverbrennung übergegangen ist. Und das auch nur deswegen, weil Papst Paul der 22. Angst davor hatte, verhext zu werden, weil er sich nämlich dummerweise mit dem römisch-deutschen König angelegt hat, den hat er exkommuniziert. Und mit dem General der Johanniter waren, die Johanniter waren es, glaube ich, weil die wiederum gesagt haben, hier euer Prunk und Protz, das geht ja mal gar nicht. Und das fand er nicht so geil. Außerdem war das ja ein Papst, der in Frankreich, also in Avignon, gesessen hat und der hatte grundsätzlich noch politische Verstrickung. Und das hat sich dann so weit entwickelt, dass aufgrund der päpstlichen Bulle, die dann 100 Jahre weiter später entwickelt worden ist, die weltliche Gerichtsbarkeit durch Menschen wie eben den Kramer mit seinem Hexenhammer, dass dann die weltliche Gerichtsbarkeit das nutzen konnte, um Menschen in ihrem direkten Umfeld abzuschlachten, die im Weg gestanden sind. Nämlich als die Inquisition noch unterwegs war, um Hexen zu verfolgen, da war erstens der Geschlechtsschnitt relativ ausgeglichen. Also waren sehr viel mehr Männer dann bezichtigt als dann später. Und das gefiel natürlich auch den lokalen Machthabern nicht so, weil dann kam ja jemand mit Einfluss von außen und hat sich mal angeschaut, was da so passiert ist. Und am Ende des Tages sind Leute, denen nichts nachgewiesen werden konnte, auch einfach nicht umgebracht worden. Also so Geschichten wie unter dem Witchfinder General, über den ich vermutlich mal einen Kundenservice machen werde, dass da Menschen halt einfach aufgrund der Meinung von außenstehenden Quacksalbern umgebracht worden sind, das war ja nicht so. Das passierte dann, als diese Gerichtsbarkeit von den Menschen, die, dann begreifen wir jetzt Theologie mal als Wissenschaft, als die Gerichtsbarkeit dann von der Wissenschaft abgerückt ist, um genau zu sein. Also als die im wissenschaftlichen Anführungszeichen Sinn Gericht gesessen haben, nicht mehr dabei waren. Dann wurde es krass. Und es wurde auch nur in bestimmten Bereichen Europas krass. Und zwar in der Alpenregion, im Rheintal, in manchen Gebieten Frankreichs. Naja, und halt, also alles, was irgendwie, und das ist ganz interessant, vor allen Dingen Roggenanbaugebiet war. So, und jetzt kannst du dir die Frage stellen, warum ausgerechnet Roggenanbaugebiete so betroffen waren.
Waren da gerade Erntemiseren? Eine bestimmte rockenspezifische Krankheit oder sowas.
Genau. Und das ist, also das ist eine wissenschaftliche Theorie, das ist jetzt nicht bewiesen, aber das passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. Es gibt ja das sogenannte Mutterkorn. Und das tritt auf, wenn Roggen quasi vergammelt. Also es ist ein Pilz, der sich im Roggen bildet. Und wir haben es in der Zeit der Hexenverfolgung ja mit der kleinen Eiszeit zu tun. Das heißt, es war kälter und feuchter in Europa. Und es gab eben auch schlechte Ernten, was dazu geführt hat, dass man auch tendenziell schlechtes Getreide verarbeitet hat. So, und bei Mutterkorn war es so, wenn du 3 von diesen Pilzsporen auf 1000 Körnern hast, dann ist das eine ernstzunehmende Bedrohung, die sich über die Zeit auch sozusagen sammelt im Körper. Also je öfter du mit verseuchten Getreide in Verbindung kommst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert. Und auch moderne Ausbrüche zeigen, dass der Wahnsinn, der von Mutterkorninfektionen verursacht wird, tatsächlich dazu führen, dass sich Menschen so verhalten, dass wenn es den Glauben gibt, dass es Dämonen gibt, dass Teufel einen Einfluss haben, dass man dann zu der Erkenntnis kommen kann, hier ist Spuk am Werk, hier ist Hexerei am Werk. Da gab es einen Ausbruch im Jahr, 1952 in Frankreich beispielsweise, wo einfach 50 Leute in die Psychiatrie eingewiesen werden mussten, wo Menschen starben, weil sie aus dem Fenster gesprungen sind, weil sie gedacht haben, sie können fliegen, Kinder, die ihre Eltern umbringen wollten und solche so ein Kram wegen einer Mutterkorninfektion.
Krass.
Das erst Anfang des 20. Jahrhunderts sind 11.000 Menschen in Russland aufgrund von Mutterkorninfektionen verstorben. Ne? Also es gab
ich habe heute früh erst mal ein Roggenbrot gekauft.
Über Jahrhunderte eigentlich, also es gibt Quellen aus dem 9. Jahrhundert, die von diesen Seuchen, sage ich jetzt mal, sprechen, wo zehntausende Menschen dem Wahnsinn verfallen und niemand weiß, was passiert. Und es hat einfach 1000 Jahre gedauert, herauszufinden, woran das liegt. So, also das ist eine Seuche oder eine Geißel Europas, die man erst vor was weiß ich, 150 oder 200 Jahren so richtig verstanden hat und die eine Basis für diesen Glauben und für diesen Wahnsinn legen kann. Und deswegen, gerade wenn wir aus der Geschichte irgendwie extrapolieren wollen und sagen wollen, naja, wir haben uns ja wissenschaftlich und so und gesellschaftlich so und so weit entwickelt, das können wir ja gar nicht richtig einschätzen, weil die Datenlage, die wir haben, um diese Schlüsse zu ziehen, sehr begrenzt ist. Und gerade im Fall der Hexerei muss ich sagen, Mike, ich habe viel über Hexen gewusst und nachdem ich jetzt wirklich intensiv recherchiert habe, habe ich festgestellt, ich habe eigentlich fast gar nichts Richtiges gewusst. Also es ist wirklich unfassbar spannend und ein Dreh- und Wendepunkt unserer europäischen Kultur. Das ist so krass. also ich kann das jetzt natürlich alles nicht erzählen, aber.
Glaube ich. Aber freut mich, dass du ja da meine These sozusagen bestätigt hast. Du hast ja gesagt, so richtig haarig wird es, als so die Rechtswissenschaft oder die Theologie von den wissenschaftlichen Erkenntnissen abrückte.
Ne? Nee, beziehungsweise die Wissenschaftler gegangen sind und man es dem einfachen
Genau,
Volk
und was anderes habe ich jetzt auch nicht diagnostiziert, dass jetzt auf einmal unsere Rechtswissenschaft nicht mehr auf dem allerneuesten Stand der Neurowissenschaft ist. Ne? Und der
Ach, Psychologie. Ach so, wo meinst du das, ja?
Und der Psychologie, ja. Das meine ich. Damals hat man, in anderen Zeiten hat man auch gedacht, mit Folter die Wahrheit erfahren zu können. Das war da. Sicherlich haben das da auch schon Leute angezweifelt.
Moment, ich habe jetzt gerade den korrekten Begriff dafür nicht, aber du musstest unter Folter erpresste Aussagen später nochmal quasi, also zum einen musstest du sie nochmal bestätigen. Also es
das
ist nicht
war
so, dass
nicht
du
nach
was,
jeder Prozessordnung so, nee, das stimmt nicht.
Na, was heißt jetzt nach jeder Prozessordnung? Das war in deutschen Landen so gang und gäbe.
Also
ich habe jetzt, den Begriff, die Begrifflichkeit nicht im Kopf, aber also es ist nicht so, dass du was auf Folter sagst und dann war es das so. Du musstest das nochmal wiederholen. Es ist ja trotzdem so, dass du trotz dessen freikommen konntest, wenn das, was du erzählt hast, keinen Sinn ergeben hat im Zusammenhang der Ermittlung. Also das ist ja gerade dieser inquisitorische Ansatz. Also es ist jetzt nicht so, dass die einfach alle verbrannt haben, die unter Folter gesagt haben, boah, ja, war so. Das musste schon passen in die Gesamtermittlung. Die haben ja wirklich, also das ist wirklich interessant. Also die Inquisition, die ist ja erst geschaffen worden. Ne?
Ich rede jetzt nicht von kirchlicher Folter. Ne? Also das meinte ich nicht. Das habe ich jetzt davon, ich habe es jetzt nicht mit der Inquisition.
Nein, also der Punkt, da wo es Laien machen, ist es natürlich alles Bullshit, aber da, wo die eigentliche Entwicklung ist viel weiter, nur aufgrund der Tatsache, dass es einfach eine Zeit ist, wo Wissensverbreitung und auch die Durchsetzung von Staatsgewalt keine Rolle gespielt hat. Also es gab ja keine Staatsgewalt, die vergleichbar wäre mit heutiger Zeit. Also das Recht sozusagen. Also warum gab es so lange beispielsweise das Fehderecht? Weil es kein staatliches Gewaltmonopol gab, das dafür sorgen konnte, dass Dinge geahndet worden sind. Und deswegen die Inquisition, die eingerichtet wurde, ist eigentlich super spannend, weil die kriminologisch gesehen sehr, sehr viele Sachen auf den Weg gebracht haben oder sich da Sachen entwickelt haben, die auch später irgendwie noch, ich sage jetzt nicht modern wirken, aber wo du denkst, boah, das sind eigentlich schon halbe Detektive gewesen, was die da sich an
kriminalistisch, kriminologisch im Sinne der Aufklärung der Taten.
Kriminalistisch. Ja, okay. Also was kriminalistisch einfach interessant ist, was die da schon entwickelt haben und wie die vorgegangen sind, um das herauszufinden. Also da muss ich. Ich muss jetzt leider echt für die Inquisition da mal eine Lanze brechen, weil die waren zwar schlimm, aber diese ganzen Menschen, die mit ihren eigenen, auf der Suche nach ihren eigenen Vorteilen in ihren eigenen Communities da Menschen abgefackelt haben, die sind das eigentliche Böse dahinter. Und ja, also wahnsinnig spannende, auch oftmals falsch verstandene Geschichte. Und am Ende des Tages muss man auch sagen, Hexen an und für sich sind eine große Verschwörung. Und deswegen habe ich da zwei sehr ausführliche Hexen Eisberge drüber gemacht, weil, also wirklich, man kann das wirklich so runterbrechen, dass es Hexen gibt, ist eine gezielt lancierte Verschwörung der katholischen Kirche.
Glaube ich. Das glaube ich dir gern. Nee, also soweit in Sachen Folter habe ich mich überhaupt nicht aufs Mittelalter zurückbezogen. Ne? Darum,
na, ich mich ja auch nicht. Darum war ja sehr frühe Neuzeit.
Ging es mir gar nicht. Also, ja, aber wenn du von Inquisition sprichst und so weiter, da ist es ja schon eher die.
Na, die Inquisition ist 1330 oder was gegründet worden, hat dann 100 Jahre die Heretiker in Südfrankreich, Spanien und Norditalien verfolgt, bis keine mehr übrig waren. Und
heute heißt es, glaube ich, Glaubenskongregation, ne, im Vatikan, oder? Ist das nicht die Abteilung, die da ehemals Inquisition zuständig war?
Also ich weiß nicht, ob die offiziell jemals discontinued wurde, die Inquisition. I don't know, Mike.
Keine Ahnung. In die Kreise haben wir natürlich keinen Einblick. Du hast ja sozusagen mit deinem Ausflug, den wir jetzt gerade in die erweiterte Rechtsgeschichte der Inquisition und so weiter gemacht haben, eigentlich eine freiwillige Hausaufgabe hingelegt. Ne? Vielen Dank dafür.
Was ich jetzt erzählt habe, ne? Also, ja, das kann man jetzt so rechnen. Das kann man so rechnen, absolut.
Kriegst ein Fleißbienchen. Alles klaro. Dann wünsche ich dir eine schöne Restwoche. Mach's gut.
Selber. Ich versuche nicht so viel Baumkuchen zu essen.
Oh ja, mach mich nur neidisch.
Ah, na, ein halber ist noch da.
Mm. Na klar, super. Schön.
Tschüssi.
Seid ihr gegönnt. Tschüss. So, die letzten 10% Qualität, das sind halt immer die teuersten.